Das wünsche ich uns. Römer 12, der 11. Vers. Lasst uns in eurem Eifer nicht nachlassen, lasst uns in unserem Eifer nicht nachlassen, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in uns immer stärker werden. Lasst uns dem Herrn dienen. Lasst uns Freude haben darüber und Hoffnung. Und lasst uns die mittragen, die in Nöten sind. Lasst uns in besonderer Weise im Gebet nicht nachlassen. Das wünsche ich uns für die nächste Zeit. Ich grüße euch herzlich an diesem Morgen und ich bin dankbar, dass Gott uns Zeit schenkt zum Innehalten, Zeit schenkt zum Nachdenken, Zeit schenkt, etwas aus seinem Wort mitzunehmen und das zu verstehen als nicht Wort, was nur so weitergegeben wird, sondern was von ihm direkt durch den Heiligen Geist in unser Herz fällt. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir dieses lebendige Wort entgegennehmen dürfen. Dass es uns Kraft schenken möchte, dass es uns Ausrichtung geben möchte, dass es uns ein neues Verstehen geben möchte und vor allen Dingen, dass wir in der Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu dem Vater im Himmel, dass sie Vertiefung erfährt. Das brauchen wir, das brauche ich. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der mir nachgegangen ist die ganze Woche und er beschreibt etwas außergewöhnlich Gutes. Er stellt etwas hoch von Jesu Seite aus und zuallererst möchte ich aber sagen, was Jesus uns heute sagt. In Offenbarung 1 stehen ganz wunderbare Verse, da stellt sich Jesus Johannes selbst noch einmal vor und hat der Gemeinde und den Gemeinden damit vieles zu sagen. Haben wir wieder ein Problem?
Hallo, seid ihr da? Was Jesus uns sagen möchte in der Offenbarung im ersten Kapitel, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der, der uns liebt, der, der dich liebt, der Sohn des lebendigen Gottes und somit Gott selbst, er ist der, der dir zuallererst heute Morgen sagt, er lässt dich mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen, mit deiner Schuld, so genauso wie mit meiner Schuld, nicht alleine, sondern er hat den Weg aufgezeigt, er ist ihn gegangen, aus Liebe. Das ist ganz wichtig, dass wir das zuallererst hören. Das, was Gott uns sagt, durch sein Wort, durch Träume, durch Visionen, durch Schwestern und Brüder, die sich leiten lassen durch den Heiligen Geist, durch Lebensumstände, ist von Gottes Seite immer mit der Überschrift zu verstehen, Gott liebt mich. Und er wird nicht aufhören, mich zu lieben. Und wird alles dafür tun, dass ich dieser Liebe Raum schenke und nicht etwas anderes hineinführen lasse in mein Leben. Denn das ist der Kampf. Auch der Volkstrauertag heute zeigt uns erneut auf, der Mensch, wenn er an sich alleine glaubt, wenn er selbst auf dem Thron sitzt, bringt nichts Gutes hervor, sondern früher oder später verselbstständigt sich der Machtwunsch, verselbstständigt sich herrschen zu wollen. Und wenn nicht über ein ganzes Volk, dann in einer Familie, dann am Arbeitsplatz, dann, wo ich unterwegs bin. Gemeinde kann auch so ein Ort werden. Dagegen macht Jesus deutlich, ich liebe dich. Ich habe mich für dich entschieden und habe mein Leben und mein Blut gegeben, auf dass du tatsächlich diesen dunklen Dingen nicht mehr Raum geben musst, sondern gewaschen bist und du zu meinem Königtum gehörst. Du gehörst schon zum Reich Gottes. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Es ist so großartig. Das heißt, wir dürfen heute an diesem Auferstehungstag Jesu, so ist ja der Sonntag immer wieder zu verstehen, der Herr ist auferstanden, wir gehören zu diesem Reich. Das steht fest. Und sollten noch so Angriffe fahren gegen dich. Und wenn es noch so mächtig ist, was da in dir vielleicht auch kämpft und wütet, vielleicht auch Krankheit kommt, diese Dinge haben nicht das letzte Wort. Vielleicht im Diesseits, wenn Gott es so sieht. Aber sie haben nie das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Er ist das A und das O. Jesus Christus, der Herr. Und das gilt so, immer wieder sich groß werden zu lassen, weil das, was wir hören, das, was wir erleben, wo vielleicht auch dir Gewalt angetan wurde, vielleicht in Form von Worten, von Lieblosigkeiten, von dem, dass Menschen sich weggedreht haben von dir. Ja, dann nimm diese Liebe heute neu an und sag, ich tue nur eins, ich kann nur in deine Arme gehen. Ich kann anerkennen, du bist es. Du bist es, der mich in diese Königsherrschaft geholt hat. Und dann heißt es zu Priestern, seinem Gott und Vater, natürlich wissen wir, dass wir keine Priester sind. Aber in diesem Bild gesprochen, gehören wir zu den Königskindern. Und damit zu denen, die Lobpreiser sein dürfen. Die ihn erheben dürfen im Gebet. Die dem Heiligen Geist Raum geben und plötzlich tatsächlich die Wahrheit anderen weitergeben dürfen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Geschenk. Und das feiern wir nicht nur sonntags, sondern eigentlich jeden Morgen, wenn du aufwachst. Herr, hier bin ich. Und dann nicht sende meinen Bruder, sondern hier bin ich, Herr. Sprich du zu mir. Auf diesem Hintergrund sagt Jesus in der Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, das ist unser Predigttext, der Gemeinde in Ephesus etwas sehr Konkretes, sehr Persönliches. Auf diesem Hintergrund, und so muss man es verstehen, wenn ich jetzt den Predigttext lese, Offenbarung 2, 1 bis 7. Die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an die Engel der Gemeinde in Ephesus. Der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst, ich weiß und kenne deine Werke und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, erträgst, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen, ohne dass du ermüdet bist darüber. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten, genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das ist ein anspruchsvoller Abschnitt, ist eine Herausforderung. Es ist erstmal zu klären, was ist mit den sieben Sternen gemeint und den sieben Leuchtern. Das steht kurz davor, nämlich im ersten Kapitel in Vers 20. Da heißt es, ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also von der Vorstellung her, die Gemeinden, die sieben Gemeinden, die hier in besonderer Weise angesprochen sind als erste Adressaten, sie sind in der Hand Jesu. Die Sterne sind in meiner rechten Hand. Und das dürfen wir auch für uns als Gemeinde verstehen. Gott hält uns in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält uns als Gemeinde hier vor Ort in seiner Hand. Und das ist etwas, das hat was mit Geborgenheit zu tun und Sicherheit. Das hat was mit Verheißung zu tun und Schutz. Das hat was mit Freundlichkeit und Freude zu tun, mit Fröhlichkeit. Gemeinde Jesu ist bleibend die Gemeinde, die Grund hat zu jubeln, weil wir den Sieg verkünden. Er hält uns in seiner Hand. Wenn du in Gottes Hand gehalten bist, Gemeinde Herten, was kann dir passieren? Gar nichts, wenn Jesus dich in Händen hält. Das ist erstmal wunderbar. Er sagt das in, nach Ephesus gesprochen, aber auch für uns als die, die wir als Zweit- oder Dritt- oder Millionsfachsten Hörer es entgegennehmen. Wir sind in seiner Hand. Es ist seine Gemeinde, diese Gemeinde in Herten. Und es ist ein großes Vorrecht, dass Gott uns mit anderen Gemeinden auf dieser Welt so in Händen hält. Und wir haben schon vor dem Gebet gehört, die Gemeinde wird nicht überwunden. Sie wird nicht überwunden, sondern sie wird bleiben. Die universale Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde auf dieser Erde. Sie ist wachsend und es bekehren sich Menschen und kehren um von all den falschen Gottesbildern und von den Götzen. Und das wird dieser Gemeinde gesagt. Und interessant ist, dass ja diese sieben Gemeinden auch mit diesen goldenen Leuchtern verglichen werden. Und er wandelt durch diese Gemeinden. Heute Morgen dürfen wir in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus im Heiligen Geist hier selbst durch die Reihen geht und jeden Einzelnen ansieht und zutiefst weiß, was jeder von uns braucht. Es ist für mich so ermutigend und so unfassend, dass der auferstandene Christus dem Johannes das so diktiert und sagt, halte es fest, ich bin unterwegs in den Gemeinden. Halleluja, Jesus, sei willkommen. Nicht nur jetzt, sondern schon davor. Und das ist ein Vorrecht. Und er kennt dich, er kennt mich. Hier heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Werke. Es wird also von Jesu Seite sehr deutlich gesagt, wo diese Gemeinde Stärken hat, wo diese Gemeinde etwas tut zur Ehre Gottes. Ein unermüdlicher Einsatz und Ausdauer. Das ist schon eine Auszeichnung. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das gilt für andere, nicht für mich. Manche Ausdauer ist gar nicht so sichtbar. Das anhaltende Beten für jemand, der uns am Herzen liegt, das Dranbleiben an jemand, das hat was mit dieser Ausdauer zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man es ins Leben führen lässt. Nicht durch unsere Kraft. Wie heißt das hier in diesem Text? Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Frucht des Geistes ist unter anderem, dass ich mich in eine Bewegung hineinbegebe, um einem anderen in den Blick zu bekommen, weil Gottes Geist es schenkt. Und darin ist diese Gemeinde unterwegs in Vorbildlichkeit, unermüdlicher Einsatz, Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Das ist interessant, dass die Epheser und diese Gemeinde, auch diese Stadt, die hatte einen wichtigen Platz im Römischen Reich, gehörte zu einer wichtigen Handelsroute. Und in dieser Stadt, da ging die Post ab. Okkultismus und alle möglichen Anbetungsformen von Götzen. Diana bekam einen großen Tempel dort, weil ein Asteroid Stück wohl runtergefallen ist und daraus etwas geformt wurde und darüber dann es abging in dieser Stadt. Diese Stadt, in Apostelgeschichte 19 kann man das lesen, lebte davon, dass das Handwerk, das Gold- und Silberhandwerk in besonderer Weise besondere Größen bekam und Geld nur so in die Stadt floss und damit die Menschen wirklich massiv reich wurden. Und diese Götzenanbetung, dieser Tempel, dieser Kult darum, der dieser Stadt so Wohlstand brachte, er ist erkannt in dieser Gemeinde als Licht in dieser Stadt, als Salz in dieser Stadt von den Ephesern, dass sie sagen, nein, das ist Götzenkult. Das ist nicht in Gottes Absicht, sondern das verdreht das Leben, eröffnet falsche Abhängigkeiten und Bindungen. Wir sagen im Namen Jesu Nein dazu, in Ausdauer, in Klarheit. Und ihr müsst euch vorstellen, das Ruhrgebiet, was war der größte Erfolg für viele, viele Jahrzehnte? Die Kohle. Stellt euch vor, übertragen gesprochen, eine kleine Gemeinde würde aufstehen und sagen, weil sie es erkannt hat, im Bild gesprochen, aufhören, diese Kohle aus dem Berg zu holen. Es betet etwas Falsches an. Ihr betet etwas Falsches an, um einfach mal die Dramatik klar zu machen. Das war nicht irgendwas Kleines, wo die Gemeinde ein bisschen Mut zeigte, sondern die Ausdauer, das Ausharren, das Leben wirklich bis in die tiefste Praxis hinein, das hatte mit Entscheidung zu tun. Ich gehe nicht dorthin, wo diese Dinge getan werden. Ich berausche mich nicht mit den Mitteln, die mir angeboten werden. Ich falle nicht davor hin und ich mache erst recht nicht damit Geschäfte. Es gibt ja eine Situation im Leben, die ein das Glaubensleben aufteilen lässt in den Alltag und in den Sonntag. Und ich habe das tatsächlich wahrgenommen in meinem Leben auch, wenn man nicht aufpasst. Dann kommt man an den Punkt, wenn man ehrlich sagt, sag mal, warum bist du denn jetzt so? Es ist Mittwoch, am Sonntag warst du noch ganz anders. Was passiert? Kennt ihr sowas? Gott lädt uns ein zu seinem Fest und Gott lädt uns ein, seiner Kraft und seinem Hineinwirken Raum zu geben, damit der Einsatz eine Frucht ist, die Ausdauer hervorbringt, die der Heilige Geist wirkt und die uns erlaubt zu sagen, ich darf jeden Tag die Person sein, die Gott in mir sieht und die soll größer werden. Die Person, die soll wachsen. Und das andere, was da ist in meinem Leben und was Futter will, was bedient werden will, das lasse ich. Das haben die Epheser getan. Sie haben es getan und sie haben das Böse erkannt und sie haben geprüft und sie haben Lügner entlarvt, die sogar behaupteten, in besonderer Weise Verantwortung zu tragen und diese Verantwortung von Gottes Seite nicht zugesprochen bekommen haben. Das ist etwas, wo sie sehr stark sind. Ignatius, ein großer Kirchenvater, der hat einmal gesagt, in Ephesus, kein Irrtum hat ein Zuhause bei den in Ephesus. Kein Irrtum hat ein Zuhause bei denen in Ephesus. Das ist schon eine Aussage, oder? Jesus selbst sagt dieser Gemeinde also etwas sehr Starkes an Ermutigung und an Begabung, die der Frucht des Geistes hervorbringt. Wir haben ja diese Jahreslosung, prüft alles. Das Gute behaltet. Dann geht es weiter, das Schlechte meidet wie die Pest. Und davor, kurz davor, dämpft den Geist nicht. Dämpft den Geist nicht. Einer der ersten Punkte, wenn das Leben trocken wird, wenn das Gebet schwer wird, hat was damit zu tun, wie weit der Heilige Geist Zugang zu uns bekommt. Denn der Geist Gottes ist in Extremsituationen sogar der, der uns vertritt im Gebet, wo wir nicht mehr selbst Worte finden, so sagt es das Wort Gottes. Da, wo ich sprachlos bin, und vielleicht kennt ihr solche Momente, Sprachlosigkeit, da wirkt es dir, da kommt kein Wort mehr über deine Lippen. Da heißt es, da vertritt der Heilige Geist uns im Seufzen, beim Vater im Himmel. Deswegen, da wo der Heilige Geist gedämpft wird in meinem Leben, da wo er keinen Zufluss bekommt, mich nicht erfüllen darf, nicht mich überschütten darf, mitten hineinkommt in mein Leben, wo ich nicht Tempel des Heiligen Geistes bin, da wirkt sich es aus in mir und um mich herum. Es hat Konsequenzen. Wir marschieren nicht im neutralen Raum. Wir haben nicht Standby gedrückt und gesagt, später mal und dann drücke ich wieder Play. Oder ich kann zurückspulen. Wenn der Heilige Geist und das Hören des Heiligen Geistes ist hier die Einladung, wenn er Raum bekommt, dann werde ich wach für das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt hier der Gemeinde und so auch uns, ich freue mich darüber, wo unermüdlicher Einsatz um meiner Ehre willen getan wird. Wo ihr Ausdauer lebt, wo ihr tatsächlich auch erfahrt, dass das Böse entlarvt und benannt und gewiesen wird, nämlich raus. Raus aus meinem Leben. Ihr Gedanken, ihr Zornesausbrüche, all die Lauheit, die damit einkehrt. Das sieht Jesus und er freut sich. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Aushalten ist etwas Großartiges. Ich denke, wenn ich an Aushalten denke, immer an die Mütter in dieser Welt, die neben ihren kranken Kindern sitzen und aushalten. Aber auch die Väter, die aushalten, die sagen, ich gehe nicht weg. Bist du noch da? Papa, bist du noch da? Kennt ihr sowas vielleicht als Kind? Mama, bist du noch da? Und wenn dann die Hand da ist, sagst, ich bin da. Ausdauer. Jesus sieht das und er findet es großartig. Und er sagt, dieses Aushalten und dieses nicht sich entmutigen lassen, ist auch ein Geschenk von mir. Wenn Jesus etwas feststellt in meinem Leben, dann könnte ich natürlich sagen, oh, Jesus, endlich hast du es verstanden. Das bin ich. Und dann klopfe ich mir innerlich auf die Schulter. Wenn Jesus etwas feststellt in meinem Leben an Gutem, dann hat das was damit zu tun, dass er es in mein Leben geführt hat. Auch wenn ich es nicht immer abrufe. Dass er mich begabt hat. Oder dass ich nur sagen kann, Halleluja, du schenkst. Und du schenkst mir auch dieses Entmutigung fernzulassen. Ich bleibe mutig. Corrie ten Boom. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Kann ich nur sagen. Da ist was Wahres dran. Und jetzt, wenn Jesus so liebevoll etwas aufzeigt, was er in unser Leben gegeben hat, dass er der Retter ist, kommt er an einen Punkt, wo er sagt, ich habe hier etwas, was ich mit dir besprechen muss. Kennt ihr Gespräche, die man lang vor sich hinschiebt? Wo man genau weiß, boah, das drückt mir so, mein Herz, mein Bauch, alles, bringt mir sogar schlaflose Nächte. Aber ich möchte es auf den Punkt bringen, weil ich die Person lieb habe, weil die Person mir nicht egal ist, weil ich merke, was passiert ist. Ihr Blick ist anders geworden. Ihre Haltung ist anders geworden. Ihr Tun ist anders geworden. Ich kann doch nicht mitsehen, Mensch angucken, wie sie auf den Abgrund zugeht. Was würdest du tun? Wenn du so einer Person begegnest und du siehst, sie läuft mit schnellen Schritten auf den Abgrund zu. Mein Freund, lauf ruhig weiter. Wirst schon sehen, was du davon hast. Ich möchte nicht, dass jemand im Abgrund fällt. Jesus erst recht nicht. Und Jesus macht deutlich, ich möchte auf den Punkt kommen, ich sage dir, und das darf jeder für sich hören. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und er stellt es in Frage, fragt nicht in Frage, sondern er stellt eine Frage, erinnerst du dich nicht? Erinner dich doch bitte daran. Erinnerst du dich nicht mehr daran, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Etwas aufzuzeigen, was sich eingeschlichen hat. Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Wegschauen, profihaftes Wegschauen, nicht mehr mitleiden können, nicht mehr aufnehmen können, weil es so an einem vorbeirauscht. Es hat was mit der Liebe zu ihm zu tun, zuallererst. Jesus lädt ein, der Liebe neu Vertrauen und Raum zu geben. Das ist nicht bedrohlich, sondern es ist wunderbar. Wenn er sagt, weißt du, wir haben uns mal ganz anders geliebt. Da war eine andere Tiefe, ein anderes Vertrauen. Ich lade dich ein, lass uns dieser Liebe wieder Raum geben. Aber das geht nur, wenn du deinen Kurs änderst zum Thema investieren in die Gemeinschaft mit dem liebenden Gott. Investieren mit der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Investieren in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Kehr um. Du bist gefragt, ich bin gefragt vor Gott, das zu beantworten. Was ist mit der Liebe zu ihm, zum Vater, zum Heiligen Geist? Und was ist darüber dann zu erleben in dem Miteinander? In Römer 12, das könnt ihr mal lesen für euch, das ist super großartig passend zu diesem ganzen Thema. Da wird etwas Wunderbares aufgezeigt ab Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das Wort Gottes ist getränkt von guten Ratschlägen, aber nicht so, na, ist ja gut gemeint, sondern es hat was mit der Wirklichkeit zu tun, dessen, ob Leben sich entfaltet, ob Gemeinde wächst, ob Menschen sich entscheiden für diesen Christus, ob Menschen sich entscheiden, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben und darüber wirklich entflammt unterwegs zu sein. Die Frage, die gilt dir und mir, ganz persönlich. Jesus sagt, wie weit hast du dich entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden auf deinen Leuchter und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Es kann nicht sein, dass ich sage, der Vater im Himmel ist mein Vater. Aber ich lebe in meinem Leben das Gegenteil. Gott ist heilig. Und Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben und hat alles getan von seiner Seite, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dazu braucht es jeden Tag ein neues Jahr für ihn. Sagen, heute will ich mit dir durch diesen Tag gehen. Und heute will ich dich erleben und mit hineinnehmen in alle Prozesse meines Überlegens, meines Denkens und Wollens. Und ich bitte dich von Herzen, halt mich an dein Herz und nimm das, was versteinert ist, heraus. Schenk mir ein neues Herz und einen neuen Geist und schaffe das in mir, damit eben das nicht sein muss, dass ein Leuchter, und das steht für eine Gemeinde, von seinem Platz genommen wird. Die Liebe, die wir hier haben, zueinander und zu der Stadt, zu der Region, hat direkte Auswirkungen auf die Kraft, die Gott uns schenkt und wie Jesus hier unter uns wirken kann. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Heiligen Geist hat direkte Auswirkungen auf unser Miteinander. Und darin lässt sich ablesen in Johannes 13, 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Daran wird jeder Mann und jede Frau erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Ich wünsche uns, dass wir dieser Liebe Raum geben und dass wir darüber erleben, wie es sich auftut, dass er nämlich sagt, hey, ich weiß, ihr seid gute Kämpfer. Diese Nikolaiten, von denen gesprochen wird, diese, die eine Sonderlehre in die Gemeinde versucht haben zu bringen, die also neben dem Wort Gottes etwas anderes hineinbringen wollten. Es ist gut, dass ihr diese Leute nicht liebt, sondern sagt, das ist etwas Falsches, das hat hier nichts zu suchen. Dazu gehört Kraft und Mut. Aber wir dürfen das erleben und wir durften das erleben. Und wir werden es weiter erleben dürfen, wenn wir bereit sind, auf den Geist Gottes zu hören und damit den Kampf siegreich zu gestalten. Es wird vom Baum des Lebens im Paradies gesprochen. Es gab zwei Bäume im Paradies. Ein, der über Gut und Böse entscheiden lassen kann, also dass ich dann verstehe, was ist gut, was ist böse. Und dann ein Baum, der das ewige Leben wirkt. Gott hat in seiner Barmherzigkeit die ersten Menschen aus dem Paradies hinausgetrieben. Sie mussten es verlassen. Warum? Damit sie nicht von dem Baum des Lebens, des ewigen Lebens essen und damit in ewiger Schuld bleiben. Die Schuldfrage ist geklärt. Lest das mal nach. Das steht in 1. Mose 2, 8 und 9. Ihr Lieben, wir dürfen als Gemeinde das Großartigste erwarten, was man sich vorstellen kann. Wir sind ein Leuchter. Wir dürfen leuchten in diese Region. Aber es hat was mit deiner Entscheidung zu tun, wie sehr du der Liebe Gottes Raum gibst. Dazu habe ich heute einzuladen. Komm zurück, so wie ich auch eingeladen bin. Komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück zur ersten Liebe. Amen.